NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Name ist Charlotte Voss. Der Blick richtet sich nach Berlin natürlich, wo Bund und Länder über die Corona-Maßnahmen beraten. Zum Stand der Dinge spreche ich gleich mit unserem Hauptstadtkorrespondenten. Uns beschäftigt außerdem, US-Konzern Moderna legt positive Daten zu Corona-Impfstoff vor. Ungarn und Polen blockieren Beschluss für EU-Corona-Hilfen. Hören Sie dazu auch unseren Kommentar. Und das Bistum Aachen äußert sich zu einer Missbrauchsstudie. Seit 2 Wochen sind Bars, Restaurants, Fitnessstudios und Kultureinrichtungen wieder dicht. Mit diesen Maßnahmen soll die rasante Ausbreitung des Coronavirus ja gestoppt werden, die zweite Welle gebrochen werden. Die sogenannte Kurve der Infektionen wird zwar flacher, aber sie geht noch nicht runter. Wo steht das Land nach 2 Wochen? Muss nachgeschärft werden oder kann gelockert werden? Heute früh sorgten Pläne der Bundesregierung, die Kontakte weiter zu beschränken, auch bei Kindern, für viel Gesprächsstoff. Und Uwe Jahn in Berlin ist mir jetzt zugeschaltet. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was hören Sie denn aus der Videoschalte der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen? Einig oder eher uneinig? Wo ist man da bei Bund und Ländern?
Also, ich habe eben gehört, dass es etwa noch eine Stunde dauert, also spätestens um 7:30 rechnen Teilnehmer damit, dass man zu einem Ende gekommen ist. Das heißt, es sieht so aus, als würde man sich tatsächlich einigen.
Einigen worauf denn? Es ging ja heute hin und her mit Beschlusslagen, die nochmal überarbeitet worden sind. Womit rechnen Sie? Worauf könnte man sich heute einigen?
Also man wird sich darauf einigen, das scheint mir sehr sicher zu sein, dass man jetzt nicht ganz tief in den Maßnahmenköcher greift und drastische Verbote oder massive Einschränkungen macht, sondern es wird vor allen Dingen Empfehlungen und Ermahnungen geben. Also keine privaten Feiern, Kinder und Jugendliche am besten nur noch mit jeweils einer Person sich treffen, also mit dem besten Freund oder der besten Freundin. Private Zusammenkünfte nur noch mit einem weiteren Haushalt. Besuche bei Leuten, die älter sind oder durch Krankheiten vorbelastet. Nur wenn man länger symptomfrei war und vor allen Dingen auch Kontakte gemieden hat, und zwar mindestens eine Woche ohne Risikosituation. Das sind alles Empfehlungen. Warum? Auch weil man nach 2 Wochen Lockdown-Light noch nicht wirklich abschließend beurteilen kann, ist die Welle jetzt gebrochen oder nicht, steigen die Infektionen zwar nicht mehr, aber gehen sie auch wirklich runter, das kann man im Moment noch nicht abschließend sagen.
Das ist ja aber natürlich auch ein großer juristischer Unterschied, Appell oder Verbot. Kommt man da unter Umständen auch den Kritikern sozusagen entgegen oder versucht die auch zu besänftigen? Es haben sich ja immer mehr Stimmen gehäuft in den vergangenen Wochen, die sagten, so geht das nicht, runterregieren, so tiefe Einschnitte, ist das überhaupt rechtlich belastbar?
Na, das hat 2 Seiten, ne? Auf der einen Seite, also wie viele Menschen um meinen Küchentisch sitzen und aus wie vielen Haushalten die kommen. Das ist natürlich, also wenn der Staat da reinreden will, das ist schon ein empfindlicher Eingriff auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sagen die Länder auch zu Recht, das ist ja ganz schön, wenn der Bund jetzt sowas beschließt und uns sozusagen das nahe bringt. Aber wir mit unseren Behörden, also die Ordnungsämter und die Länderpolizeien, wir müssen es durchsetzen und das ist ja schier unmöglich. So nehme ich mal an, ist die Argumentation, ja.
Gibt es denn bei den Ländern eigentlich auch Fraktionen nach Parteien oder nach Himmelsrichtungen Nord gegen Süd?
Ich glaube, es gibt das nicht in dieser Form. Es gibt Länder, die weniger belastet sind, also wie zum Beispiel Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Und da geht es dann weniger nach Nord-Süd oder Parteibuch, sondern tatsächlich nach den Situationen vor Ort und was ist dort angemessen und durchsetzbar, ja.
Heute Morgen, ein Kritikpunkt war ja, dass man auf die Idee gekommen ist, vor allem im Kanzleramt, dass Kinder sich nun sozusagen einen besten Freund aussuchen sollten, mit dem sie sich weiterhin treffen würden. Da hieß es vielerorts, das sei total weltfremd oder ist es realistisch? Was meinen Sie? Wird das so kommen oder ist das eben auch einer dieser Appelle?
Ich glaube, ehrlich gesagt, das wird ein Appell bleiben. Aber sozusagen, was ich glaube, da weiß ich nicht, ob das am Ende dann tatsächlich für diejenigen, die zu entscheiden haben, maßgeblich ist. Aber das tatsächlich vorzuschreiben, wird sehr schwierig.
Also, wenn ich das jetzt zusammenfasse, in einer Stunde sollen wir mehr wissen. Es wird vermutlich keine Verbote, keine juristischen Ansagen geben, aber Appelle an die Bürger, sich mit An- und Abstand, nennen wir es mal, in den kommenden Wochen zu verhalten. Vielen Dank an Uwe Jahn in Berlin für Live-Einschätzungen und Informationen. Und der Blick richtet sich jetzt nach Österreich deutlich weiter und deutlich schärfer als bei uns ist es bei unseren österreichischen Nachbarn ja schon. Ab morgen sind die Schulen dicht. Die bisher nachts geltende Ausgangssperre gilt dann auch tags. Und für Ärger sorgt vor allem die Bekanntgabe der Maßnahmen, was jetzt so ein bisschen stückchenweise ging von Sonntag bis heute Morgen. Berlin und Wien haben sich oft eigentlich so beäugt geschaut, wie geht es dem Nachbarn. Mal war der eine besser, mal war der andere besser. Von Wien lernen, Clemens Fehrenkotte fasst die aktuelle Diskussion in Österreich zusammen.
Heute Nachmittag auf der Kärntner Straße im ersten Wiener Bezirk. In wenigen Stunden schließen die allermeisten Läden auf der Einkaufsmeile. Für den morgigen Lockdown, der knapp 3 Wochen andauern soll, hat diese junge Frau Verständnis. Früher als jetzt hätte die Regierung das nicht anordnen können, denn...
Ich glaube, es wäre nicht akzeptiert worden, wenn es vor ein paar Wochen passiert wäre, weil was ich in meinem Umfeld gehört habe, war, nur ein Lockdown, das können sie nicht machen, da halte ich mich nicht dran und so weiter. Also vielleicht sind wir jetzt erst bereit dazu, wo wir gesehen haben, dass es sonst eskaliert.
Ja, das ist heute der letzte Tag, wir müssen das ein bisschen ausnutzen. Kleidung, Schuhe und sowas.
Österreichs Oppositionsparteien werfen der Regierung am Vortag des landesweiten Lockdowns Missmanagement und verwirrende Verordnungen vor. Besonders die Schließung von Schulen und Kindergärten sei unverhältnismäßig. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner:
Zusperren kann echt jeder. Das ist kein großes Kunststück. Ja, aber seit Monaten hätte die österreichische Bundesregierung die Verantwortung gehabt, die Möglichkeiten gehabt, kluge Sicherheitskonzepte mit den Schulen, mit den Bundesländern auszuarbeiten.
So gäbe es zwar für Eltern, die ihre Kinder nicht daheim betreuen können, die Möglichkeit, sie in Kindergärten und Schulen zu schicken. Aber auch nach den am vergangenen Samstagnachmittag von Bundeskanzler Kurz bekannt gegebenen Lockdown-Maßnahmen sei vielen Eltern nicht klar, ob es für sie einen Rechtsanspruch auf Sonderbetreuungszeiten gebe und wie sie sich verhalten sollten, falls der Arbeitgeber Homeoffice ablehnt. Jörg Leichtfried, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten im Nationalrat, sprach heute von einem Wirrwarr und fügte hinzu:
Wenn man es auf gut steirisch sagen möchte, die Menschen fühlen sich verarscht.
Auch die gestrige Ankündigung von Bundeskanzler Kurz, Österreich werde dem Beispiel der Slowakei folgen und Massentests durchführen, sorgte für Überraschung. Gesundheitsminister Rudolf Anschober von den Grünen stellte heute Morgen in einem Telefoninterview mit dem ORF-Radioprogramm Ö1 klar, dass ihm 2 Aspekte dabei wichtig seien.
Es muss ein freiwilliges Programm sein. Und das Zweite ist, das ist sehr, sehr wichtig, wir haben wenig von Einpunkttestungen, die sind ja immer nur eine tagesaktuelle Aussage. Wandern muss es mehrere Etappen geben und Wiederholungen geben. Aber grundsätzlich halte ich es für sehr, sehr sinnvoll, in Richtung breiter Screening-Programme zu gehen. Die Konzeption erarbeiten wir in dieser Woche.
Bundeskanzler Kurz erklärte nach einer heutigen Videokonferenz mit seinem slowakischen Amtskollegen Igor Matovic, dass die Corona-Massentests freiwillig sein würden und sich an diejenigen richteten, die sich keine teuren Labortests leisten könnten.
Soweit Clemens Fehrenkotte aus Wien. Eine große Hoffnung im Kampf gegen Corona liegt ja auf der Forschung und der Suche nach einem Impfstoff. Vergangene Woche sorgten BioNTech aus Mainz und Pfizer aus den USA für eine positive Meldung. Man habe ein Serum mit 90%iger Wirkung entwickelt, so hieß ein Zwischenergebnis. Heute nun eine sehr ähnliche Meldung von einem anderen US-Pharmakonzern. Die EU und dieser Konzern verhandeln über bis zu 160 Millionen Impfdosen. Aus den USA, Katrin Brandt mit den Einzelheiten.
Dr. Fauci ist schon mal sehr angetan.
That is really quite impressive.
Das ist wirklich ziemlich beeindruckend, sagte der bekannteste Corona-Experte der USA heute Morgen bei NBC. Nun gäbe es zusammen mit dem Präparat von Pfizer und BioNTech 2 wirksame Impfstoffe.
So I think this is a really strong step forward to where we want to be about getting control of this outbreak.
Das sei ein wirklich starker Schritt in die richtige Richtung, um den Ausbruch unter Kontrolle zu bekommen, sagte Fauci. Moderna, eine Biotech-Firma mit Sitz in Cambridge, Massachusetts, hat am Morgen bekannt gegeben, dass ihr Wirkstoff eine Wirksamkeit von 94,5% erreichen könnte. Damit wäre das Präparat effektiver als das von Pfizer und BioNTech. Das deutsche Unternehmen und der US-Konzern hatten vorige Woche angekündigt, ihr Wirkstoff könnte 90% der Geimpften schützen. Getestet wurden 30.000 Menschen, die entweder das Präparat oder ein Placebo erhielten. 95 infizierten sich und erkrankten. Darunter waren nur 5, die tatsächlich den Wirkstoff erhalten hatten. Ihr Krankheitsverlauf war offenbar eher milde. Von den 11 schwer Erkrankten hatte keiner den Impfstoff erhalten.
Yes, and I think this is actually the data that excites me the most.
Das seien die Daten, die ihn am meisten begeisterten, sagte Stéphane Bancel, der Chef von Moderna bei CNBC. Denn das könnte darauf schließen lassen, dass der Impfstoff nicht nur vor der Infektion schütze, sondern auch helfe, den Verlauf der Krankheit abzumildern. Das Präparat hatte zudem nur zu geringen Nebenwirkungen bei der Impfung geführt und ein großer Vorteil, es wäre einfacher zu lagern als das Produkt von Pfizer und BioNTech. Wie lange die Wirkung anhält, ist allerdings noch offen. Moderna macht bei der Operation Warp Speed mit, dem Programm, mit dem die US-Regierung die Entwicklung von Impfstoffen beschleunigen will. Im August gab Präsident Trump bekannt, dass seine Regierung 100 Millionen Dosen bei Moderna kaufen wird.
We anticipate to be able to ship up to 20 million of those 100 million before the end of the year.
Bis zu 20 Millionen davon könnten schon bis Ende des Jahres geliefert werden, so Bancel. Im ersten Quartal soll dann der Rest kommen. Allerdings muss nun erst einmal die Arzneimittelbehörde FDA das Verfahren für eine Notfallzulassung auf den Weg bringen.
Es war befürchtet worden und nun ist es auch genauso gekommen. Ungarn und Polen haben heute ihr Veto gegen das europäische Haushaltspaket mit dem Corona-Hilfsfonds eingelegt. Und zwar wegen des Streits um die Bindung von EU-Geldern an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien. Mit ihrer Blockade gerät das weitere Zustimmungsverfahren in Stocken und der Start des Haushalts und des Corona-Hilfsfonds Anfang kommenden Jahres droht sich zu verzögern. Dazu aus Brüssel Holger Beckmann.
Die Europäische Union ist nicht nur wegen ihrer Gesundheitssysteme und der Corona-Pandemie im Ausnahmezustand, sondern nun auch wieder finanziell. Ungarn und Polen haben im Kreis der 27 EU-Botschafter in Brüssel bei einer entscheidenden Abstimmung den EU-Haushalt für die kommenden 7 Jahre und den Europäischen Corona-Rettungsfonds, kurz RRF, blockiert. Damit können die dafür vorgesehenen insgesamt 1,8 Billionen Euro bis auf Weiteres nicht auf den Weg gebracht werden. Allein 750 Milliarden Euro davon für die Unterstützung wirtschaftlich von Corona besonders hart getroffener Staaten. Der Widerstand der beiden osteuropäischen Länder hatte sich bereits seit Tagen abgezeichnet. Es geht ihnen um den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus, der in Zukunft für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union gelten soll. Danach müssen rechtsstaatliche Mindeststandards etwa bei Pressefreiheit, Unabhängigkeit der Justiz oder der Forschung eingehalten werden, als Bedingung, um überhaupt Geld aus EU-Töpfen zu bekommen. Ungarn und Polen, denen schon seit Jahren vorgeworfen wird, ihren Rechtsstaat auszuhebeln, sind damit nicht einverstanden. Ein EU-Diplomat sagte, man sei jetzt wieder im Krisenmodus. Dabei hatten EU-Parlament und Mitgliedstaaten sich gerade grundsätzlich auf den künftigen EU-Haushaltsrahmen verständigt und das Gesamtpaket aus dem eigentlichen Budget, dem Corona-Fonds und eben dem verbindlichen Rechtsstaatsmechanismus. Für die deutsche Ratspräsidentschaft war es der EU-Botschafter Michael Klaus, der sich in Brüssel damit sehr zufrieden gezeigt hatte.
Ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Kompromiss gefunden, der einerseits einmal das Ergebnis des Europäischen Rates vom Juli umsetzt und andererseits eben, wie vom Europäischen Parlament gewünscht, viele wichtige Programme finanziell deutlich besser ausstattet.
Doch nun könnte dieser mühsam ausgehandelte Kompromiss tatsächlich wieder ausgehebelt werden. Für Katharina Barley, SPD-Europaparlamentarierin und Vizepräsidentin des Europaparlaments, keine wirkliche Überraschung.
Jetzt rächt sich, dass die Regierungen in Polen und Ungarn so lange mit Samthandschuhen angefasst worden sind. Sowohl von der Kommission als auch vom Rat, vor allem aber auch von der konservativen Parteienfamilie, wo die Fidesz von Viktor Orban immer noch Mitglied ist.
Wie es weitergeht, ist völlig offen. Aber Tatsache ist, dass die Staats- und Regierungschefs der EU sich wieder damit befassen werden und im schlimmsten Fall von vorne anfangen müssen. Das EU-Parlament hat Nachverhandlungen allerdings ausgeschlossen. Und mehrere west- und nordeuropäische EU-Staaten sind ebenfalls nicht bereit, Ungarn und Polen beim Thema Rechtsstaat entgegenzukommen. Es liegen sich also alle über Kreuz. Währenddessen wartet man in Italien, Spanien oder Frankreich dringend auf das erste Geld aus dem Corona-Fonds, denn der Wirtschaftsabsturz in beiden Ländern ist massiv. Eine durch und durch verfahrene Situation, heißt es. Am Donnerstag schalten sich die Regierungschefs per Videokonferenz zusammen. Eigentlich wollten sie dann vor allem über die Corona-Situation mit Blick auf das Gesundheitswesen sprechen. Damit allein wird es jetzt nicht mehr getan sein.
Und nun? Und hat die EU-Länder wie Polen und Ungarn, die für manche Rosinenpicker sind, wirklich zu lange laufen lassen? Wir haben Stefan Überbach im Europastudio um seine Meinung gebeten.
Es ist also tatsächlich passiert. Ungarn und Polen haben über ihre EU-Botschafter das größte Finanzpaket in der Geschichte der Europäischen Union blockiert. 1,8 Billionen Euro liegen damit auf Eis. Der EU-Haushalt für die nächsten 7 Jahre und das rund 750 Milliarden schwere Corona-Hilfsprogramm, auf das die besonders von der Pandemie getroffenen Länder wie Italien oder Spanien händeringend warten und weiter warten müssen. Wann diese Gelder fließen können, ob sie überhaupt jemals fließen werden, das alles ist auf einmal wieder vollkommen ungewiss. Ausgerechnet jetzt. Angesichts einer zweiten Covid-19-Welle, die sich erbarmungslos durch Europa frisst, mit verheerenden Folgen. Vor allem für die Gesundheit der Menschen natürlich, aber auch für die Wirtschaft, für Unternehmen und Beschäftigte, die um ihre Existenzen fürchten. Wie soll man das nennen, was da gerade in Brüssel passiert? Ist das zynisch, egoistisch oder machtversessen? Wahrscheinlich eine Mischung aus allem. Die Herren Orbán in Budapest und Kaczynski in Warschau nehmen die gesamte EU in Geiselhaft, weil sie nicht akzeptieren wollen, dass sich die Mitglieder im europäischen Club auch an gemeinsame Regeln halten müssen. Gerade dann, wenn es um die Grundwerte geht, wie Meinungs- und Pressefreiheit oder Unabhängigkeit der Justiz. Aktuell stehen hier 25 Länder gegen 2. Der Einsatz ist hoch, der Druck ist es auch, auf beiden Seiten. Polen und Ungarn profitieren schließlich ganz besonders von der europäischen Umverteilungsmaschinerie. Ganz klar, der EU droht eine schwere politische Krise. Vielleicht kommt die aber genau zur richtigen Zeit. Denn der Streit über die Grundsatzfrage, was diese Gemeinschaft sein will und in Zukunft sein wird, dieser Streit muss endlich ausgefochten werden. Und das Ergebnis kann am Ende doch nur sein, dass die EU solidarisch, rechtsstaatlich und demokratisch ist und dass sie es bleibt. Die Mehrheit in Europa darf sich dabei nicht von einer Minderheit erpressen lassen, sondern sie muss hart bleiben. Der finanzielle Druck durch die Corona-Krise dürfte dabei hilfreich sein. Denn es wird sich schnell zeigen, wer länger durchhalten kann, die 25 oder die 2.
Soweit die Meinung unseres Brüssel-Korrespondenten Stefan Überbach. Über die Reform der Agrarpolitik ist ein offener Konflikt zwischen den EU-Staaten und der EU-Kommission entbrannt. Die Agrarminister der 27 Länder wiesen Kritik von Kommissionsvize Frans Timmermans an eine Einigung auf eine Agrarreform heute zurück. Jakob Meyer informiert.
Die EU-Landwirtschaftsminister sind nach eigenen Angaben zutiefst irritiert von Frans Timmermans Kritik an ihren Beschlüssen zur Agrarreform. Damit stelle der Vizepräsident der EU-Kommission demokratisch gefundene Kompromisse der 27 Mitgliedstaaten in Frage, hieß es in einer Erklärung der Minister aus ihrer Videokonferenz. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, die Gastgeberin, nannte es dringend geboten, solche Kompromisse ernst zu nehmen. Die Minister verwahrten sich auch gegen die Behauptung, ihre Entscheidungen seien ein Rückschritt bei Umwelt, Natur und Klimaschutz. Nach Darstellung der Minister gehen ihre Beschlüsse klar über die Vorschläge der EU-Kommission hinaus. Timmermans ist in der Behörde für Klima und Nachhaltigkeit zuständig. Er hatte sich vor einer Woche in einem ARD-Interview sehr enttäuscht gezeigt darüber, dass die Staaten bei der Agrarreform nicht mehr Ehrgeiz gezeigt hätten und an einer nicht nachhaltigen Politik festhielten. Timmermans sagte, er hoffe, dass die deutsche Öffentlichkeit die Agrarpolitik nicht nur der Landwirtschaftsministerin überlasse. Mitgliedstaaten und EU-Parlament hatten Ende vergangenen Monats ihre Standpunkte bei der Agrarreform festgelegt. Demnach soll es grundsätzlich beim System der Direktzahlungen an Landwirte bleiben, abhängig von der Betriebsgröße. Die Mitgliedstaaten sollen die Auszahlungen aber an Umweltregeln koppeln.
Wie wird das Verhältnis zwischen Washington und Brüssel, aber auch zwischen Washington und Berlin, Paris oder London künftig sein? Mit Joe Biden im Wartestand wird der Umgang wohl einfacher als mit Amtsinhaber Donald Trump. Aber inhaltlich werde es kein Spaziergang, so die Meinung und Warnung vieler Experten. Der Beitrag zur NATO müsse höher als bisher ausfallen und Europa grundsätzlich eigenständiger, ja eigenverantwortlicher auftreten. Knirscht es da zwischen Berlin und Paris, laut unserem Frankreich-Korrespondenten Marcel Wagner?
Die USA würden Europa als Verbündeten nur ernst nehmen, wenn wir Europäer in unserer Verteidigung souverän seien, sagte Macron in einem Interview mit dem französischen Journal Le Grand Continent. In dem halbstündigen Gespräch, das auch in deutscher Übersetzung abrufbar ist, distanzierte sich Frankreichs Präsident deutlich von Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Die CDU-Chefin hatte kurz vor der US-Wahl im Magazin Politico geschrieben, Europa brauche Amerika, Illusionen einer europäischen strategischen Unabhängigkeit müssten enden. Dazu sagte Macron nun: Ich halte das für eine Fehlinterpretation der Geschichte. Zum Glück verfolgt die deutsche Kanzlerin nicht diese Linie, wenn ich es richtig verstanden habe. Das Interview des Präsidenten erschien kurz bevor der amerikanische Außenminister Mike Pompeo heute mit Macron in Paris zusammentrifft. Das Treffen bildet den Auftakt einer Reise Pompeos durch Europa und den Nahen Osten. Allerdings vertritt der US-Außenminister dabei die Regierung von Präsident Trump, der bei der US-Wahl nicht im Amt bestätigt worden ist. Der Élysée-Palast in Paris hatte erst auf Nachfrage bestätigt, dass Pompeo von Macron zu einem Freundschaftsbesuch empfangen werde. Der Präsident werde sich aber keineswegs äußern. Nicht zuletzt die nationalistische Politik von US-Präsident Trump hatte Macron immer wieder dazu bewegt, Europa zu mehr Unabhängigkeit aufzufordern. Im Interview mit Le Grand Continent entwarf Emmanuel Macron viele weitere strategische Positionen, etwa in Bezug auf den Klimawandel, eine Partnerschaft mit Afrika auf Augenhöhe oder eine Erneuerung des Kapitalismus, der in den vergangenen Jahren zu stark auf die Finanzbranche fokussiert gewesen sei und soziale Ungleichheit befördert habe.
Lange Gesichter an Tschechien, freudestrahlende in der Slowakei. Die strategische Planung des Volkswagen-Konzerns hat in beiden Ländern gegensätzliche Reaktionen ausgelöst. Die Führung der VW-Tochter Skoda trägt die Standortentscheidungen zwar loyal mit, die Beschäftigten dort aber finden, wir werden bestohlen. Aus Prag berichtet Peter Lange.
Jaroslav Pavšík, der Vorsitzende der Betriebsgewerkschaft von Skoda, ist ein Freund der klaren Aussprache. Indem die Muttergesellschaft die Produktion des Modells Superb nach Bratislava vergebe, stehle sie der Tschechischen Republik dieses Flaggschiff, so Pavšík gegenüber der Nachrichtenagentur CTK. Und hinter diesen Vorwurf ging er auch im tschechischen Fernsehen nicht eigentlich zurück. Wir haben bei uns dieses Flaggschiff entwickelt. Es ist meiner Meinung nach das beste Auto, das je bei uns produziert wurde. Es ist mit der Tschechischen Republik verbunden und wir werden jetzt um dieses Auto gebracht. Der Superb ist der ganze Stolz der Skoda-Leute, eine Herzensangelegenheit, sagt Martin Lustig, der Gewerkschaftsvorsitzende im Werk Kvasini. Schon seit über einem Jahr gab es Gerüchte, dass dieses Auto der gehobenen Mittelklasse womöglich in Deutschland produziert werden könnte. Dass die VW-Führung nun beschlossen hat, den Superb ab 2023 zusammen mit dem Schwestermodell Passat in der Slowakei zu produzieren, lindert den Schmerz über den kommenden Verlust überhaupt nicht, auch wenn die neuen Modelle in Tschechien entwickelt werden sollen. Die Führung von Skoda stellt sich allerdings hinter die Entscheidung der Konzernspitze. Unsere Werke laufen mit einer Auslastung von über 100%, sagt Skoda-Sprecher Tomasz Kotera. Durch die Verschiebung der Produktion des Superb gewinnen wir Spielräume für die Produktion im Werk quasi nie. Für unsere Kunden heißt das, dass sich die Wartezeit auf ihr neues Auto verkürzt. In der Slowakei, wo die Autoindustrie eine zentrale Rolle in der Wirtschaft spielt, ist die Entscheidung von Wolfsburg mit großer Erleichterung aufgenommen worden. Der Regierung sei ein Stein vom Herzen gefallen, meinte Ministerpräsident Igor Matovic. Und Eduard Häger, der Finanzminister, bedankte sich ausdrücklich bei VW. In den unsicheren Zeiten, in denen wir leben, in den Zeiten der Pandemie und auch der wirtschaftlichen Unsicherheit sind solche Nachrichten willkommen. Dies ist ein Tag sehr guter Nachrichten. Rund 1 Milliarde Euro soll im VW-Werk in Bratislava investiert werden. Die Hälfte davon für die neuen Modelle von Passat und Superb. Laut Werksleitung könnten dadurch 2000 neue Arbeitsplätze entstehen. Wladimir Balasch, Wirtschaftsexperte an der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, ist da eher skeptisch. Er kennt den Arbeitskräftemangel in der Slowakei und den Grad der Automatisierung in der Automobilproduktion. Für die Verlagerung der zwei Modelle nach Bratislava hat seiner Meinung nach etwas ganz anderes den Ausschlag gegeben. Der Hauptvorteil der Slowakei gegenüber anderen Konkurrenten, nicht nur der Türkei, sondern auch Rumänien und Bulgarien, ist der Euro. Für eine große multinationale Firma, die vor allem auf europäische Märkte exportiert, ist dies ein gewaltiger Vorteil. Und sollte Balasch recht haben, dann könnte er auch formulieren, es ist für Tschechien ein gewaltiger Nachteil, den Euro noch immer nicht eingeführt zu haben.
Nach der Veröffentlichung eines Gutachtens zu sexuellem Missbrauch durch Kleriker will das Bistum Aachen eine unabhängige Kommission und einen Betroffenenbeirat einrichten. Der Aachener Bischof Helmut Dieser hat eine umfassende Aufarbeitung angekündigt und einen Kulturwechsel oder Kulturwandel in seinem Bistum versprochen. Michael Esser berichtet.
Man dürfe sich den Tätern nicht enger verbunden fühlen als den Opfern, unterstrich Bischof Dieser in einer im Internet übertragenen Pressekonferenz. Das gehe nur mit einem Kultur- und Perspektivwandel. Die Missbrauchsstudie einer Münchner Rechtsanwaltskanzlei hatte den Bistumsverantwortlichen vorgehalten, dass man vor allem die Täter geschützt und sich kaum um die Opfer gekümmert habe. Kleriker hätten aufgrund ihrer Weihe eine Sonderrolle genossen, so das Gutachten. Bischof Helmut Dieser.
Wir dürfen Schwächen und Vergehen der Kleriker nicht mehr verschweigen wollen, sondern unter denselben Bedingungen offen ansprechen, die auch für andere gelten. Die Weihe und das geistliche Amt schützen nicht vor Haftung und Ahndung.
Das Bistum hatte das Gutachten im vergangenen Jahr selbst in Auftrag gegeben und bis zu seiner Veröffentlichung vergangene Woche nicht gekannt. Die Gutachter hatten Diözesanakten seit 1965 ausgewertet. In ihrer Studie führen sie 81 Priester und Seelsorger als Täter an und 175 Opfer, zumeist Kinder und Jugendliche, vor allem Jungen. Es sei immer wieder vorgekommen, dass selbst strafrechtlich verurteilte Priester weiter in der Seelsorge eingesetzt worden seien. Bischof Dieser erwartet von seinen Vorgängern in der Bistumsleitung ein Zeichen der Reue.
Was wir getan haben als Kirche, sage ich jetzt einmal für uns alle, was wir in der Vergangenheit getan haben, es war zu wenig, um die Opfer wirklich zu schützen und für sie zu sorgen. Es war zu wenig. Es war nicht angemessen.
Eine unabhängige Kommission soll nun weiter aufklären, wie es zu solchen Verfehlungen kommen konnte. Auch wünscht sich die Bistumsleitung einen Betroffenenbeirat, der den Perspektivwandel unterstützt. Der amtierende Generalvikar Andreas Frick betonte, das Gutachten sei nicht das Ende der Aufarbeitung, sondern der Anfang. Das Bistum will schnell Geld für Entschädigung, Therapien und weiteres bereitstellen, sagte Frick.
Das Bistum wird seinerseits prüfen, worin ein angemessenes, ich nenne es einmal Bußgeld für das Bistum besteht. Dazu werden auch freiwillige Beiträge notwendig sein und erbeten sein. Die Bischöfe, wir Priester, sollten anfangen. Unser erklärtes Ziel ist, dafür keine Kirchensteuermittel zu verwenden.
Das Bistum zieht aber auch ganz praktische Konsequenzen aus der Missbrauchsstudie. So wird der Umgang mit künftigen Verdachtsfällen von sexueller Gewalt verbindlich geregelt. Und die Führung der Personalakten, auch von Priestern, wird modernisiert. Die Gutachter hatten immer wieder lückenhafte Akten entdeckt, einige waren ganz verschwunden. Die seit 2019 zuständige Personalverantwortliche Margherita Onorato Simonis.
Unvollständige Personalakten, lückenhafte Personalakten oder Teile, die aus Personalakten einfach verschwinden, das wird es bei uns nicht mehr geben.
Das Bistum rief heute in ganzseitigen Tagesanzeigen auf, sexuellen Missbrauch durch Kleriker im Bistum Aachen zu melden. Wir möchten helfen, wenn Sie das wünschen, warb Bischof Dieser um neues Vertrauen.
Und wir kehren noch einmal zurück zum Thema vom Anfang der Sendung Corona und schauen auf den Sport. Denn erstmals seit dem Aufschub der Olympischen Spiele im Frühjahr dieses Jahres hat der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, Tokio besucht. Und dabei unterstrich Bach, eine erneute Absage sei keine Option. Aus Tokio berichtet Katrin Erdmann.
Kein erneuter Aufschub, keine Absage. IOC-Chef Bach, die japanische Regierung und das Tokio 2020-Organisationsteam wollen Einigkeit und Harmonie präsentieren. Nur nach vorn schauen und Lösungen finden, wie die Olympischen Sommerspiele im Juli und die Paralympics im August auch ohne Impfstoff und mit Coronavirus durchgeführt werden können. Bisher heißt das Zauberwort Kameras, um Menschenströme zu überwachen, Fieber zu kontrollieren, das Gesicht abzumessen und zu sehen, wo die Toiletten zu voll sind. Derzeit probieren die japanischen Olympiamacher und Sportverbände viel aus. Auf jeden Fall, so versicherte Japans neuer Regierungschef Suga, werde man eng mit dem IOC zusammenarbeiten. Und IOC-Chef Bach bekräftigte ebenfalls, man werde alle Möglichkeiten ausschöpfen, damit die Spiele zu einem Symbol der Solidarität werden können. Über allem stehe die Sicherheit der Spiele. Der Idealfall, daraus machte Bach keinen Hehl, wäre natürlich, dass Sportlerinnen und Sportler sowie Touristen geimpft zu den Spielen im Juli und August anreisen. Morgen wird sich Bach unter anderem das Olympiastadion und das Olympische Dorf ansehen.
Und damit sind wir am Ende des Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Ich wünsche Ihnen einen friedlichen Abend. Tschüss, sagt Charlotte Voss.
NDR Info.